Ja, wir haben vor einer Woche haben wir gehört, dass wir Menschen sein sollen, die wirklich das Wort Gottes hören. Hören, was Gott heute zu uns spricht. Und wenn wir entsprechend klug sein wollen, so sagt schon der Herr, es geht nicht nur darum, dass du etwas hörst. Es hören viele, vieles. Es geht darum, dass du Gottes Wort hörst und tust. Er sagt, der ist klug. Dieser Mensch ist klug. Und es ist schon einerseits auch eine Gnade, wenn wir Menschen sein können, die Gottes Wort hören. Es gibt sehr viele, die hören Gottes Wort gar nicht. Kannst du schon gar nicht klug sein. Aber wenn wir sein Wort hören, dann sollen wir wirklich auch sagen, Herr, ich möchte das mit dir zusammen umsetzen. Und wir sind eigentlich ja in der Gliederung der Winterkonferenz, der Frühjahrskonferenz, und sind an dem Punkt angelangt, die fünfte Botschaft, geht es um die heilige Priesterschaft. Und dieses Thema, eine heilige oder auch königliche Priesterschaft, ist in Gottes Wort etwas sehr, sehr Wichtiges. Gott redet da nicht nur drei Verse drüber, sondern er redet über die heilige Priesterschaft sehr, sehr viel. Sehr viel. Also das Alte Testament allein ist voll davon. Wir müssen mal lesen. Es gibt allein über 800 Verse, wo das Wort Priester drin vorkommt. Wisst ihr, das ist Gott sehr wichtig. Und auch im Neuen Testament hört es damit nicht auf. Wir haben ein Problem. Oft kennen wir die Schrift ein bisschen zu wenig. Ja? Und wenn du jetzt schon mutig bist und du liest im Neuen Testament so ein paar Kapitel mal vorwärts, die Evangelien, dann kommt immer wieder das Wort Priester vor. Und zwar sogar hoher Priester. Kommt ganz oft vor in den Evangelien. Hoher Priester. Wirklich, liest man ganz oft hoher Priester hier, hoher Priester da. Und der hohe Priester ist immer auf der Seite der Pharisäer und Schriftgelehrten. Es ist der damalige hohe Priester, der zu der Zeit, als Jesus auf der Erde ist, im Amt ist. War der hohe Priester bei der Kreuzigung für Christus oder gegen ihn? Er war gegen ihn. Hallo. Er war gegen ihn. Er war auch für die Kreuzigung Christi. Und das ist ein gewisses Problem, selbst wenn wir das lesen. Wir sind hier aufgewachsen im christianisierten Europa. Ja. Und wenn wir Priester hören, dann macht es sofort Klick in unserem Kopf. Priester, ah, ja, ja, genau. Die mit dem langen Talar, Bändle hier um, was weiß ich, dann noch irgendein Käppi auf oder irgendwas. Priester, wir haben immer eine Vorstellung von Priesterschaft. Und es ist immer diese. Leider. Selbst wenn die Evangelien liest, der hohe Priester war der damalige Religionsführer in Israel. Wisst ihr, und das schwingt in uns mit. Und wenn wir Priesterschaft hören, dann kommt schon gleich das hat ja mit mir gar nichts zu tun. Das sind ja die da, die am besten noch Theologie studiert haben. Theos, Gott, und Logie, So die Worte über Gott, Biologie, Philosophie ist was anderes, aber egal, gibt es so viel Logie, ja. Das ist immer, du lernst etwas über ein Thema. Und Theologie lernst du etwas über Gott. Und hinterher kennst du ihn gar nicht. Das ist oft das Problem. Hat der Herr lauter Herr 12 Theologen ausgebildet? Hat sich in Jerusalem die 12 schriftgelehrtesten Leute geholt und hat sie total ausgebildet? Hat er das gemacht? Fischer. Er hat hauptsächlich Fischer geholt. Die mit Mühe und Not der Fischnerzähler kennen. 20 Fischer habe ich. Juhu. Weißt du, solche Leute hat er geholt. Wow. Und einer davon, da kommen wir noch drauf, der hat dann in seinem Brief etwas geschrieben. Über die Priesterschaft. Ein Fischer. Schreibt wunderbare Dinge. Oh, hey Jesus. Hey Jesus. Weißt du, so eine königliche Priesterschaft, die Gott haben möchte, die zu bekommen, das ist für ihn nicht so einfach. Da tut sich Gott ein bisschen schwer damit. Wirklich. Weil es gibt dazu einige Voraussetzungen. Und darum habe ich mir jetzt heute schon wieder viel Platz hier gelassen, weil ich schon gern wieder was bezeichnen möchte, um das ein bisschen besser zu verstehen. Und zwar beginnen wir mit Gott. Ist immer gut. Gott ist oft und fast immer auf Rang 1. Das ist auch gut so. Ihm gebührt dieser Rang. Es gibt einen Bereich, von dem schreibt Paulus sogar mal, er durfte da mal hin. Wie lang, weiß ich nicht, aber er war mal dort. Es gibt einen Bereich, die Bibel nennt es den dritten Himmel. Ich gehe jetzt nicht auf jedes Detail mit Vers ein, ihr müsst das zum Teil einfach mal nehmen. Im dritten Himmel wohnt Gott. Halleluja. Das ist wunderbar. Und lange Zeit war so, dass es nur Gott gab. Es gab nur ihn. Es gab nicht mal Engel. Das Universum gab es auch nicht. Es gab nur Gott. Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort. Das Wort war Gott. Anfang war Gott. So viele fragen ja immer, was war am Anfang, Urknall oder was weiß ich, gibt es irgendwo Leben und Duld? Mei, die können so viel Geld sparen, wenn sie die Schrift lesen. Wenn sie so viel Zeug für Raubfahrt aus. Nun denn, auf jeden Fall, im Anfang war Gott. Und dann, als nächstes, schuf er auch etwas. Er schuf sehr bald Engel. 1. Mose 1 heißt, im Anfang schuf Gott die Himmel. Und auch die himmlischen Wesen waren dabei, die Engel. Und Zacharia, das ist doch wunderbar, Zacharia sagt in 12 Vers 1, es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt. Mit Himmel hier meint er, das ganze Universum hat Gott ausgespannt. Das ist das Universum hier. Ich habe heute Morgen überlegt, wie male ich das Universum? Ist so schwierig, weil es ja endlos. Ja? So, ich schreibe es jetzt einfach mal nur hin. Universum. Ah, hier, Universum. Amen. Hört nicht auf, die Tafel hört auf, das Universum nicht. Wunderbar. so riesig wie Gott selber, so unendlich. Und dann, im Universum gibt es einen ganz wunderbaren Planeten. Wie gesagt, die Raumfahrer suchen ihn immer noch, den besten Planeten sind aber auf ihm schon. Das ist wirklich dumm. Die Erde ist einmalig, die ist gigantisch. Guck mal, wir leben auf der Erde, haben Sauerstoff, Sonne, alles, was du zum Leben brauchst. Wasser, genau, Amen, so viel Wasser, Halleluja. So, wir haben die Erde, Amen, die Erde. Ich habe keinen Augen. Okay, wir müssen die Erde malen. Die Erde lässt sich malen, da sie auch begrenzt ist. Wunderbare Erde. Macht nicht an meine Dings rum. Aber sie ist eh nicht ganz rum, die Erde. Okay, die Erde, Amen. Was steht? Die Grundmauern der Erde legt. So, Gott macht die Erde. Erde, Amen. So, das sind schon zwei sehr riesige, fantastische Dinge. Aber da hört der Vers ja gar nicht auf. Er sagt, und dem Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. So, jetzt braucht man Menschen. Menschen. Ich male jetzt nicht alle, das wären viele. Aber ich male mal ein paar. So. Und wir Menschen, das wissen ja die meisten unter uns, wir sind dreiteilig. 1. Thessalonicher 5,23 zeigt, dass wir einen Geist, eine Seele und einen Leib haben. Geist, ich mache mal nur den Geist, weil das ist das Wichtigste. Der Rest ist schon auch wichtig, aber der Geist ist das Wichtigste. So, den Geist im Menschen bildet. Und jetzt ist so, ich meine noch ein paar Menschen, aber jetzt nehme ich alle drei Teile, das sind jetzt auch Menschen. Ich brauche einfach ein paar mehr. So, jetzt ist so, als Gott die Engel gemacht hat, hat er auch die Engel nicht robotermäßig gemacht. Also so, dass er die Engel im Inneren programmiert hat. Sie müssen immer genau das tun, was Gott sagt. Sondern auch die Engel, die er gemacht hat, haben einen freien Willen. Und aus diesem Grund ist etwas passiert, was Gott für Gott schrecklich war, weil aus einem dieser Engel ist etwas geworden, was er eigentlich nicht haben wollte. Ein Engel wurde zu Satan, zum Teufel. Und das hat große Probleme gemacht, ja. Das hat, daher war nachher alles wüst und leer und Satan musste Gott eines Tages die Erde richten und hat sie unter Wasser gebracht und es war wüst und leer. Und Satan war nun da und Gott hat eigentlich den Menschen gemacht mit einem Geist, Geist, Seele und Leib hier, ja, damit wir in unserem Geist Gott selber empfangen. Das ist der Bereich in uns, wo wir Gott empfangen können. Ich habe schon ständig mit meinem Auge probiert, ob ich Gott irgendwo sehe, aber bis heute nichts. Hat nicht geklappt, habe ihn nie gesehen. Du kannst ihn heute nicht so sehen. Aber er ist trotzdem da. Die Luft siehst du ja auch nicht, sehe sie auch nicht, aber ständig atmen wir Luft. Ja? wunderbar. Und Gott möchte schon immer, schon beim ersten Menschen, bei Adam, wollte er gern in Adam rein. Er wollte Adam füllen. Er hat ihn gemacht wie ein Gefäß für sich und wollte rein. Aber das Dumme ist, er war schneller. Er ist oft rein in die Menschen. Und somit, mal das ist nicht alles, die Menschen, sie wurden zu Sündern. Die Sünde. Sünde ist etwas, was Satan entwickelt, was er hervorgebracht hat. Sünde ist in den Menschen hineingegangen. Und jetzt haben die Menschen folgende Tendenz. Wenn hier Gott ist, dann wollen sie immer in diese Richtung. Das ist die Richtung, in die die Menschen, die Gottes Leben nicht haben, das ist immer die Richtung, weg von Gott. Gott, nein, Gott gibt es nicht, Gott will ich nicht. Das ist die Tendenz der Menschheit. Sie will Gott nicht. Einfach weg. Und jetzt macht Gott etwas Wunderbares. Er kommt selber. In der Person Jesus. Kommt Gott auf diese Erde. Das ist wunderbar. Gott selber wird Fleisch. Das sind Johannes 1, 1 und 14. Ja, Gott kommt und wird ein Mensch. Und er ist perfekt. Er entspricht dem, was der Vater schon lange wollte. Ein Mensch, der ihn völlig zum Ausdruck bringt. Wunderbar. Und die hier, die ja eigentlich auch alle weg wollen von Gott, die haben nun einen Weg. Wir haben einen Weg, sein Leben zu empfangen. Ja? Dieser Jesus Christus wurde zum Geist. Haha, Gott ist Geist und er wurde zum Geist, der das Leben gibt. So, er selber ist nun fähig, in uns Menschen hineinzukommen. Das könnt ihr lesen in Johannes 3. Da kommt ein alter Mann, Nikodemus, zum Herrn und sagt: Herr, wir haben entdeckt, du bist von Gott. Und ich bin der Lehrer Israels hier. Ich lehre schon viele Jahre, Jahrzehnte. Aber ich denke, du hast noch neue Lehre. Du bist von Gott. Kannst du mir was sagen? Noch, ich brauche noch weitere gute Lehre, dann bin ich noch besser. Und Jesus sagt zu ihm: Nikodemus, ich muss dir eins sagen. Was du brauchst, ist eine neue Geburt. Du musst von Neuem geboren werden. Ist vielleicht bald 70, aber das macht nichts. Du musst von Neuem geboren werden. Nikodemus sagt: Hä? Wie kann es sein? Muss ich nochmal in den Leib meiner Mutter in so hohem Alter und dann nochmal auf die Erde nochmal geboren? Ja, sagt der Herr: Nein, mach keinen Witz hier. Du musst im Geist neu geboren werden. Ja, was vom Fleisch geboren wird, ist Fleisch. Was vom Geist geboren wird, ist Geist. Du brauchst eine Wiedergeburt in deinem Geist. Ich muss das alles ein bisschen machen, weil das ist sehr wichtig, weil sonst verstehen wir die königliche Priesterschaft gar nicht. Das kannst du gar nicht reden, wenn du nicht ein bisschen die Grundlage hast. Weil, guck mal, in Johannes 4, 24 wird gesprochen von Menschen, die Gott anbeten. Die ganze Erde, egal wo du lebst, ist voll dem Versuch, irgendwas anzubeten. selbst in Afrika, egal, du kannst in den hintersten Busch kommen. Irgendwas versuchen sie anzubeten, und wenn es ein Brot ist oder irgendwas. Oder die Römer, meine Güte, ja, dann beten wir die Sonne an und den Mars und irgendwas. Also Ideen, wie man was anbetet. Ich war mal eine Zeit lang in Asien. Ach, du liebe Zeit. Da haben sie so Figuren, da ist ein dicker Mann drauf. Ein dicker Mann sitzt da aus Stein und sie bringen ihm Essen. Ha, du meine Güte, ich war mal, wirklich war so eine Garage, war dann so ein Mönch, ich will nichts sagen, Timmy, aber der Haarschnitt war etwa deiner. Und der saß da, hatte so Räucherkerzen in der Hand, und dann hat er einen riesenlangen Tisch ausgebreitet, so wie wir nachher auch. Und da war Essen drauf, und ganz vorne war eine Figur aus Stein, so ein dickes Männle. Heißt, glaube ich, Butter oder so.
Butter, ja.
Ich sag dir, so, er hat ihnen sogar Opfer gebracht. Das heißt, die Ideen, wie man anbetet, gibt so viele Ideen des Menschen geben. Aber damit fängt Gott nichts an. Er will nicht auf alle Weise angebetet werden. Der Erfinder aller Anbetung, wie man es selber macht, ist Kain. Abel hat von seinen Eltern gelernt. Der wusste, Gott möchte ein Schaf. So, Abel hat Schafe gebracht. Er wusste. Abel hat schon mit Priesterschaft schon ein bisschen was zu tun. Und Kain war der Erfinder der anderen Anbetung. Kürbis und Gurke und Tomate, Salat und alles, was er halt hervorgebracht hat. Das ist nicht, was Gott will. Nicht Anbetung aus uns. Nicht nach unserer Idee und Vorstellung. Selbst mit deinem besten Herz. Weißt, Kain wollte schon Gott opfern. Nicht irgendjemand. Er hat es Gott gebracht. Aber Gott hat es nicht mal angeguckt. Groß. Das hat natürlich den Anbeter Kain sehr erzürnt. Du willst Gott opfern, holst dein Bestes, weißt, hast da einen Sommer lang und Frühling und hast du alles da bereitet, holst deine dicksten und besten Kürbisse raus und bringst sie zu Gott. Und Gott macht so. Da bist du nicht fröhlich. Das ist nicht, was dein Herz dann in Freude versetzt. Oh Herr, Gott braucht eine Anbetung heute im Geist. Johannes 4,24. Die ihn anbeten, die dürfen gar nichts. Die ihn anbeten müssen. Oft schreibt das Neue Testament gar nicht von müssen. Aber manche Dinge gehen nicht anders. Und dann ist es ein Muss. Stimmt's? Ja, wenn es nicht anders geht, guck das Buch. Es unterliegt der Schwerkraft. Wenn es hier liegt, dann ist es okay. Aber es muss nach unten fallen. Das muss. Das kann gar nicht, geht gar nicht anders. Das ist so, sein Gesetz. Und wenn du Gott anbeten möchtest, musst du. Wer Gott anbeten möchte, muss. Im Geist nur, gell? Ah, so viele Jahre hast du es jetzt gelernt. Vorher hast du gar nicht gewusst, dass du einen Geist hast. Aber jetzt weißt du schon viele Jahre. Wir haben einen Geist. Wir können Gott im Geist anbeten. Und das ist, was er möchte. Wow, das ist so kostbar. Jetzt komme ich zu diesem lieben Jünger, der da Fischer war. Wow. Sein Name ist Petrus und er hat zwei Briefe geschrieben. Und schon in seinem ersten Brief sagt er sehr wunderbare Dinge. Aber das ist halt der alte Petrus. Er hat schon viel gelernt. Als Junger hat er es gar nicht so gekriegt. Der junge Petrus, wenn du den lest in den Evangelien, der ist immer Feuer, Flamme und los geht's, Herr, Amen. Oh, Moses da, Elia da, komm, Herr, das ist ja super hier, drei Hütten. Dann kommt der Vater gleich, schickt eine Wolke und sagt, halt, halt, halt. Das war der junge Petrus, ja. Ein feines Herz, nicht schlecht, kann man lernen. Aber der hat vieles noch nicht so kapiert. Aber der alte Petrus, der hat einiges gesehen. Da hat der Herr an ihm wirken können, über seine Jahre hinweg. Und guck mal, wie er den Brief schreibt. Also er fängt ihn an, so ähnlich wie Paulus anfängt. Vielleicht hat er da von Paulus ein bisschen abgeschrieben. Er hat ja viele Paulusbriefe gelesen. Und jetzt fängt er an, Petrus, ein Apostel Jesu Christi, ja? Und so weiter. Und dann in Vers 3 sagt er schon: Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Achtung, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit weiter wiedergeboren hat. Amen. Das schon so schnell in seinem Brief. Wow, damit fängt alles an. Ohne Wiedergeburt, meine Güte. Was haben wir ohne Wiedergeburt? Nur unser altes Leben. Und Petrus bringt es gleich auf den Punkt. Wiedergeboren. Zu was? Zu einer lebendigen Hoffnung. Wie? Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Nachdem der Herr auferstanden war, wurde er zum Geist, der das Leben gibt. Ja, jetzt kann er in uns hineinkommen. Halleluja. Und jetzt, okay, ich lese jetzt die weiteren Verse nicht in Kapitel 1, aber gehe bis ans Ende. Ja. Und zwar ab Vers 22, da heißt es: Da ihr eure Seelen durch Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelter guter Liebe gereinigt habt, so liebt einander von Herzen innig. Und jetzt bringt das nochmal, 23, als solche, die wiedergeboren sind, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Same durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Wow, er genießt hier Petrus. Er hat wirklich was berührt und gesehen. Der alte Fischer. Und dann, in 24 sagt er, denn alles Fleisch ist wie Gras. Das ist hart. Ohne sein Leben, die Menschen sind wie Gras. Ich war wie Gras. Wirklich wahr. Und seine Herrlichkeit hat schon auch Herrlichkeit. Kann ich nicht sagen, die Menschen haben keine Herrlichkeit, haben schon. Aber wie das Gras ist Blumen. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit.
Amen.
Und dies ist das Wort, welches als das Evangelium verkündigt wird. Und jetzt sehen wir sogar, Gott braucht heute für die Erde, er braucht Leute, die auch das Evangelium bringen. Er braucht schon eine Priesterschaft aus diesem Grunde. Gott will ja das ganze Gras retten. Er will alle Menschen retten. Möchte nicht, dass ein Mensch verloren geht. Das ist nicht in seinem Sinne. Und dann geht er in Kapitel 2 weiter. Und er redet dort zu den Gläubigen, zu den Geschwistern, die wiedergeboren sind. Zu denen redet er. In dem Fall, Jesus müssen wir mal aussparen, zu den anderen vier hier, ja? redet er und sagt, legt nun ab alle Bosheit, Falschheit, Heuchelei, Neid und so weiter. Und seid wie neugeborene Kinder. Nach der Geburt, jetzt haben wir ja wieder so ein kleines Jahr, da sieht man immer, ah, es will Milch von der Mama. Ja, das ist wunderbar, das ist normal. Wenn ihr geschmeckt habt, dass der Herr gut ist. Das ist das Nächste. Du bekommst keine so Priesterschaft, wenn diese Priesterschaft den Herrn nicht geschmeckt hat. Das geht nicht. Weißt du, gottgemäß dienen als diese königliche Priesterschaft, das ist nicht irgendwie, du kriegst einen Kittel an und dann geht's los, mach mal was. Nein. Sondern diese Priesterschaft hat ein Kennzeichen. Sie hat den Herrn geschmeckt. Den Herrn geschmeckt. Geschmeckt. Der Petrus schreibt, warum? Weil er den Herrn selber geschmeckt hat. Warum schreibt er das? Dass der Herr gut ist. Ich freue mich, wenn ich über die Zeit sehe, wie Menschen den Herrn schmecken. Philipp, ich nenne dich mal, weil du bist ein feines Beispiel für diese Entwicklung. Wie viele Jahre bist du jetzt hier? Hier nahe?
3,5 Jahre.
Okay, 3,5 Jahre. Eines Tages parkt hier ein österreichisches Auto vor dem Eingang. Und drin sitzt der Philipp unter anderem und seine Eltern. Und kommt rein hier. Und ja, wie soll ich sagen? Philipp kommt und geht auch wieder. Kommt aber auch wieder. Schön. Mit der Zeit kommt er öfters. Ja. Und dennoch hatte man den Eindruck, und das hat er ja von sich selber auch gesagt, er war nicht so in der Phase, den Herrn geschmeckt zu haben zu der Zeit. Vielleicht hat er ihn früher mal geschmeckt, aber da, als er kam, war er nicht so in der Geschmacksphase. Aber heute, das merkst du schon, heute Morgen, ich habe mich schon wieder gefreut, mein Philipp hat wieder den Herrn geschmeckt. Ja, es kommt dann auch zum Ausdruck. Wenn ich was Gutes gegessen habe, ich sag dir, ich muss jetzt mal gar nicht drauf nach da, sondern ich bin irgendwo im Lokal und habe eine Top-Speise gegessen. Ich sag dir, ich erzähl dir. Weil ich will, dass du sie auch isst. Das ist halt typisch, ich ein bisschen egal. Aber das ist normal, wenn du was geschmeckt hast, es kommt zum Ausdruck. Das kommt einfach zum Ausdruck. Und ich bin dann einer, ich muss jedem sagen, lokal so und so, Speisekarte ist 5. von oben, wenn du das kommst, macht nichts, das musst du bestellen. Bestell's mal, iss mal. Und so ist auch Petrus hier. Wenn ihr geschmeckt habt, dass der Herr gut ist, dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Dann kommen die nächsten Verse, ja? Mhm. Weißt du, ich hätte auch direkt mit Vers 5 einsteigen können. Aber es geht gar nicht. Ich kann nicht über Priesterschaft reden und die Priester schmecken den Herrn nicht. Ja, was machen die? Die leisten ja nur einen Modus ab. Verstehst du? Da kriege ich die Krise, wenn ich das teilweise sehe, wie Religion nur ihren Ritus abspielt. Alles ist klar, es muss hierher, zack, zack. Alles, der ganze Ablauf ist durchgetaktet. Ah, es war schon früher für mich schlimm, wo ich in so einer Ritus-Durchtaktversammlung war. Da habe ich geguckt, ist jetzt nicht Schluss hier. Ach, das kann der Herr nicht brauchen. Er braucht Leben. Leben. Eine Versammlung muss lebendig sein, nicht bestimmte Inhalte haben. Inhalte kannst du immer machen, weißt.
Aber Gott braucht Leben.
Sein Leben in uns. Und das ist wunderbar. So, wenn ihr geschmeckt habt, er sagt ja wenn. Also jeder schmeckt es auch nicht. Aber wenn es geschmeckt hast, so, komm ich schnell hin. Wenn du es geschmeckt hast, dann Halleluja. Dann musst du was machen. Zu ihm kommt. Zu ihm kommt, zum Herrn kommt. Wenn du geschmeckt hast, dass der Herr gut ist, komm, Kai, komm zu ihm. Als zu einem lebendigen Stein. Von den Menschen zwar verworfen. Sie sagen, ja, den Stein brauche ich nicht. Von Gott aber, von Gott aus erwählt. In Ehren gehalten. Und werdet auch ihr, alle die wiedergeboren sind, aufgebaut. Als lebendige Steine zum geistlichen Haus. Heute braucht Gott kein bestimmtes Gebäude aus Stein. Da sagt er, ach was? Ich baue nicht, Gott baut doch nicht ein Steinhaus. Das kann ja jeder Mensch. Gott baut was, was ein Mensch nicht machen kann. Ein geistliches Haus. Werdet auch ihr aufgebaut als lebendige Steine zum geistlichen Haus, zu einer heiligen Priesterschaft. Das ist was ganz anderes. Wir hier sind einerseits, wenn wir den Herrn aufgenommen haben, sind wir Steine. So einerseits sind wir Steine und dann sollen wir auch noch aufgebaut werden zu einem geistlichen Haus. Und gleichzeitig soll es dann auch noch die heilige Priesterschaft im Haus sein. Darum nehmen wir das Alte Testament, dass wir das ein bisschen kapieren können. Ja? Wenn das nicht hast, begreifst du gar nicht. Wir sind Stein und Priester zugleich.
Aber es ist so.
Petrus hat es nicht analysiert, der hat es geschrieben, fertig aus. Ob er es begriffen hat, ist ein zweites, egal. Es ist Fakt. Und dann sollen wir opfern, geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Denn es steht in der Schrift und so weiter, gibt einen Eckstein, nicht jeder mag ihn. Aber für uns, darum ist er für euch. Euch sind wir. Für euch, die ihr glaubt. Fabienne, du glaubst. Gell? Ja, ist keine Frage. Amen. Also ist er für dich, aber auch für mich, für uns, die Kostbarkeit. Er ist die Kostbarkeit. Und wer an ihn glaubt, wird gewiss nicht zu schanden werden. Halleluja. Und die Bauleute, die haben ihn verworfen. Damals. Und sogar war er ein Stein des Anstoßes. Drum ließen sie ihn kreuzigen, weil er hat einfach nicht ins System gepasst. Und jetzt kommt Vers 9. Ihr aber. Wieder. Wir aber. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Eine königliche Priesterschaft. Eine heilige Nation, ein Volk zum Eigentum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat. Wow. Ich genieße Petrus echt. Was für eine Sicht er mit der Zeit bekommen hat. Und schreibt es den damaligen Geschwistern. Geschwister, vergesst nicht, auch wenn ihr in der Zerstreuung seid, ihr seid eine königliche Priesterschaft. Tut euren Dienst. Und das Interessante ist, und darum wissen das dann auch viele, viele Christen sind sich ihrer Priesterschaft gar nicht bewusst, weil sie oft auch nicht die Offenbarung lesen. Da kommt es nämlich auch nämlich sehr stark. In Offenbarung schon in Kapitel 1. Das ist doch stark, im letzten Buch der Bibel, in Kapitel 1. Drei Verse ist nur mal Einleitung. Verstehst? 1 bis 3, die Verse ist fast nur Einleitung. Und dann geht er los mit 4. Johannes sind 7 Gemeinden. Friede und so weiter. Von dem, der ist, der war, der kommt, von den 7 Geistern, die vor dem Thron sind, und von Jesus Christus, den treuen Zeugen, den Erstgeborenen von den Toten, Fürsten über die Könige der Erde, den, der uns liebt. Liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat. Und das ist stark, Daniel, das muss man realisieren, wir haben den Vers oft gelesen. Er sagt, der uns erlöst hat, okay, Wiedergeburt, und sofort, das ist stark, mit seinem Blut, und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern seinem Gott und Vater. Das ist stark. Auch Johannes ist sehr stark. Er sagt, du bist erlöst, Violetta. Wofür denn? Erlösung nun gut, fertig, ich bin erlöst durch des Lammes Blut, singe ich mein ganzes Leben, jeden Tag. Aber mehr mache ich nicht, ich bin nur erlöst. Ja, und er fragt dich, warum bist du erlöst? Du weißt nicht, ich bin erlöst durch des Lammes Blut. Ja, aber wozu denn? Ja. Mach nichts, du musst erlöst werden. Nein! Wenn mich jemand fragt, was bist du? Also ich bin erlöst. Und wofür? Ich bin ein Priester. Ich bin ein Priester. Ich bin schon über 30 Jahre Priester, ohne Theologiestudium. Nie studiert. Aber schon sehr schnell habe ich entdeckt, wow, ich bin ein Priester. Und nicht nur ich, du auch. Sei nicht neidisch auf die großen Priester irgendwo auf der Kanzel. Du bist ein wahrer Priester. Bei denen ihr wollt es nicht mal. Ja, wir sind Priester. Halleluja.
Amen.
Das ist wunderbar. Er hat uns gemacht zu einem Königreich und Priester. Weißt du warum? Weil er selber ist. Er ist König und Priester. Und wenn du ihn in dich hineinbekommst, kriegst du den Königpriester. Schön dir. Und jetzt kannst du diese Priesterschaft sein.
Amen.
Und jetzt komme ich noch zu einem Schlusspunkt. Obwohl wir alle, die wir den Herrn aufgenommen haben, vom Stand her ein Priester, ein königlicher Priester sind, haben wir die Wahl, dieses auch zu leben oder nicht. Ja? Die Verse sagen, wir sind's, und Kapitel 5, Vers 9 heißt es sogar, dass wir herrschen. Vers 10. Vers 10 hat sie unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Wir können das. Wir können herrschen auf Erden, schon heute. Wenn du den Herrn in dir leben lässt, dann kommt Herrschaft hervor. Ja. Aber, ja, weißt du, ich mache mal die Richtung zu Gott hin, ja? Als solche sind wir ausgerichtet auf Gott, ja? Und wenn wir den Herrn genießen, ihn schmecken und ihn leben, dann richten wir uns auf ihn aus und auf diese Priesterschaft. Aber, auch das ist das Entscheidende, es ist freiwillig. Ja? Das heißt, du musst nicht, du solltest. Es wäre schön, wenn du dazu dich aufmachst. Du bist ein freier Priester, du kannst auch in diese Richtung gehen. oder dahin. Weißt du, als freier Priester sind wir völlig frei. Wir müssen nicht mit Gott zusammenwirken. Wir können auch unsere Sachen machen. Aber diese königliche Priesterschaft, ich hoffe mal, die drei hier sind ausgerichtet, Halleluja. Sie bilden dann diese Priesterschaft mit ihnen als Zentrum. Er ist der, der sogar diese Priesterschaft leitet. Das genügt für euch mal. Wir werden über das noch sprechen. Es ist eine so große, so kostbare Sache. Da braucht man noch ein bisschen. Aber ich kann euch nur sagen, es ist ganz herrlich. Weil der Vers 20,6, der ist gigantisch. Das ist übrigens der letzte Vers der Bibel, wo das Wort Priester vorkommt. Und dort heißt es: Selig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Es gibt mehrere Auferstehungen. Und wer an dieser ersten Teil hat, über diese hat der zweite Tod keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und 1000 Jahre mit ihm regieren. Das heißt, wenn wir diese Priesterschaft heute leben, praktisch, dann werden wir sie im nächsten Zeitalter, wenn Christus zurückkommt, werden wir sie als Belohnung weiter ausüben.
Amen.
Eigentlich, was du heute schon machst, wenn du es lebst, das machst du dann nur weiter. Und das ist, was ich euch ermutigen möchte. Kommt in diese Priesterschaft hinein, wenn ihr drin seid, bleibt drin. Ursel, bis zum Schluss bleiben wir diese Priester. Amen, das sind wir, das machen wir. Wir lassen uns nicht mehr das nehmen. Wir wollen doch auch den 20,6 wollen wir schon erfahren, den Vers. Dann muss ich gleich rausschreiben, wo nachpinnen, mein Pinnwand, doch. Amen. Halleluja.